Erneuerbare Energien, der Podcast der Energieagentur NRW. Eine Stadt als Reallabor, das ist Bedburg im Rheinischen Revier. Wo Braunkohle abgebaut wurde und wird, soll beispielhaft die Energiewende gelingen. Wie das konkret funktioniert, was es bedeutet und welche Herausforderungen es gibt, unter anderem darum geht es in diesem Podcast. Kira Krome spricht im Auftrag der Energieagentur NRW mit Sascha Solbach, dem Bürgermeister von Bedburg. Herzlich willkommen zur 5. Folge des Podcasts der Energieagentur NRW.
Sie sind Bürgermeister der Stadt Bedburg seit
2014.
Sie sind verheiratet?
Bin verheiratet und haben ein Kind.
Und Ihr Dienstwagen ist ein?
Tesla Model 3.
Und die Zukunft im Rheinischen Revier, das heißt für Sie?
Das heißt für mich, aus unserer Energie-DNA und Industrie-DNA zu versuchen, etwas komplett Neues zu erschaffen.
Wie Sie das machen wollen, darüber wollen wir jetzt uns unterhalten. Die Energiegewinnung hier hat ja nun lange Tradition. Über Jahrzehnte hat der Braunkohletagebau Garzweiler hier in der Region seine Spuren hinterlassen und spätestens 2038 wird im Rheinischen Revier die letzte Braunkohle gefördert und Sie jetzt hier in der Stadt Bedburg wollen die Zeitenwende sozusagen einläuten. Kann man das so sagen?
Das kann man absolut so sagen. Das müssen wir auch tun jetzt.
Sie sind zu einem der drei Sprecher der Tagebauanrainerkommunen im Rheinischen Revier gewählt worden. Und da haben Sie gesagt, das ist jetzt der entscheidende Moment für die Kommunen. Was genau meinen Sie damit?
Die Kommunen waren längere Zeit tatsächlich nicht mit am Tisch, als es darum ging, ein Bild davon zu entwerfen, wie das Rheinische Revier hier in Zukunft sich neu aufstellen möchte. Es gab nur eine mittelbare Beteiligung über die Kreise. Deswegen haben wir uns schon im Jahr 2019 formiert, damals noch so als halb inoffiziell oder als halboffizielles Gremium. Und auch da war ich schon einer der drei Sprecher. Wir haben quasi das Team jetzt überführt in diese offiziellere Struktur. Und wir haben seit 2019 versucht, Einfluss zu nehmen auf das Strukturstärkungsgesetzverfahren, auf das Kohleausstiegsverfahren letztlich und haben nochmal auch in Anhörungen im Landtag, im Bundestag, in Kooperation mit den Mitteldeutschen und der Revier und der Lausitz versucht, die Interessen der drei Kohlereviere zu bündeln, wirklich aus kommunaler Sicht zu erklären, wo unsere Druckpunkte sind. Das ist ja ein ganz breites Spektrum, wo wir betroffen sind einfach als Kommunen und wo wir dafür geworben haben, dass einfach gewisse Dinge in den Blick genommen werden müssen, die halt wir vorher in dem Verfahren so nicht gefunden haben, weil natürlich bei einem Ausstiegsszenario man sich erstmal auf den industriellen Bereich fokussiert, guckt, wie man das mit der Arbeitnehmerschaft regelt, das ist auch vollkommen richtig. Aber in den Kommunen gibt es ja ganz klare Abhängigkeiten, insbesondere hier, die Abhängigkeiten sind 100 Jahre gewachsen. Und das muss man jetzt erstmal auflösen und überlegen, wie wir eben neu denken können, uns auch die Chance dazu geben. Dafür haben wir geworben und haben klare Forderungen aufgestellt, die auch dann eben aufgenommen worden sind und am Ende darin gemündet sind, dass wir nun in der Zukunftsagentur drei Aufsichtsratsmandate besitzen. Das heißt, für die Kommunen auch mit am Entscheidungstisch sitzen.
Und am Entscheidungstisch sitzen heißt, über die Fördergelder zu entscheiden, beziehungsweise darüber zu entscheiden, welche Projekte dann letztlich das Fördergeld bekommen.
Ja, erstmal muss es ja darum gehen, ein komplett neues Bild zu erschaffen, also sozusagen eine Revierstrategie zu entwickeln, dabei auch darauf zu achten, dass es einen vernünftigen regionalen Ausgleich oder so eine Austarierung einfach gibt, dass wir sagen, dort, wo wir bestimmte Kompetenzen vor Ort haben, sollten wir die eben auch stärken, ohne dass wir irgendwelche Bereiche halt komplett vernachlässigen. Ne? Was nicht passieren darf, ist, dass irgendeine Kommune hinten überfällt, sondern alle sind ja bemüht, Zukunft zu organisieren. Und dann geht es darum, Ideenwettbewerbe zu kreieren, dann geht es darum, die Akteure miteinander zu vernetzen, zu gucken vielleicht auch, wo kann was, vor allem aber auch wann etwas Neues entstehen und wo macht es Sinn, gewisse Dinge eben zu clustern auch. Ne?
Alles hat angefangen mit dem Windpark Königshofener Höhe. Als der Windpark Ende 2014 mit 12 Anlagen ans Netz ging, galt er als der größte in NRW. Ist das richtig?
Der größte in NRW in städtischer Hand.
Und das war für Sie hier in der Region ein klimapolitisches Signal?
Absolut. Vor allem, weil ja schon eine Erweiterung damals geplant war. Wir haben jetzt mittlerweile 21 Mühlen, die dort oben stehen. Stadt Bedburg ist zu 49% an diesem Park beteiligt. Und das ist in der Tat ein bundesweit relativ einmaliges Konstrukt, was wir hier haben mit dieser Direktbeteiligung. Hat sich schon für die Stadt sehr ausgezahlt und war in einer Stadt, die seit über 100 Jahren wirklich von der Braunkohleindustrie lebt, wo die höchste Anzahl an Direktbeschäftigten im Verhältnis zur Bevölkerung eben dort sind. Wir haben über 3000 Menschen, die in der Braunkohle beschäftigt sind, bei 25.000 Einwohnern. Haben wir einen ersten Punkt gesetzt, Energiewende im Rheinischen Revier eben zu zeigen. Und das Spannende an dem Ort eben ist auch, dass das ein Windpark ist, der auf einer Tagebauabraumhalde steht. Diese Abraumhalde hat letztlich dazu geführt, dass wir eine spannende Windkonzentrationszone, ohne es zu wissen, am Anfang mitentwickelt haben. Durch Aufwinde und Abwinde weht da eigentlich immer Wind auf der Königshofener Höhe. Und wir haben dort einen extrem profitablen Windpark dann eben entstehen lassen können. Und für die Bedburger war das am Anfang schon, glaube ich, so, dass sie ein bisschen gefremdelt haben. Also für uns ist das ja normal, dass irgendwo ein Braunkohlebagger so am Horizont steht. Das kennen wir. Die großen Windkraftanlagen haben die Menschen am Anfang, also manche vielleicht als etwas störend empfunden. Auf der anderen Seite, da wir uns als Stadt immer wieder neu erfunden haben, dadurch, dass die Stadt sich mehrfach neu zusammengesetzt hat, dadurch, dass die Braunkohleindustrie ja auch immer viel mit wirklich Wandel auch zu tun hat, also eine ganze Landschaft, die immer im Wandel war, haben die Leute das sehr gut angenommen eigentlich, ganz schnell. Gab wenig Diskussionen hier, es gab jetzt keine Gegenbewegung oder so gegen diesen Windpark, sondern ganz schnell eigentlich viel Verständnis dafür, dass wir uns wieder weiterentwickeln müssen. Und die Bürgerschaft geht diesen Weg mit, auch weil sie verstanden haben, dass ja die gesamte Einnahme aus diesem Windpark dem städtischen Haushalt zufließt und damit die Stadt in einer schwierigen finanziellen Situation eine Möglichkeit hat, sich wirtschaftlich zu betätigen.
Der Park ist dann nochmal ausgebaut worden und rein rechnerisch kann man mehrere 10.000 Haushalte mit den Strommengen versorgen, aber der Windpark läuft nicht immer.
Genau, also wir produzieren Strom für ungefähr 63.000 Haushalte. Ab und zu muss der Windpark tatsächlich mal vom Netz, da wir durch die Großkraftwerke hier in der Region große Energiemengen zur Verfügung haben. Die können ja nicht immer so schnell hoch und runter geregelt werden, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Deswegen geschieht das dann auch schon mal im Bereich der Erneuerbaren. Dafür gibt es dann Marktprämien und so weiter, um das auszugleichen. Das heißt, finanziell ist das jetzt gar nicht so spannend, das Thema. Aber wir haben uns dann Gedanken darüber gemacht, wie kann man diesen Windpark in Zukunft, wo ja das Thema erneuerbare Energien einfach jetzt immer mehr an Wichtigkeit auch gewinnen wird, wie kann man den effizienter noch machen und wie kann man den vielleicht auch breiter nutzen als nur als Winderntemaschine. Und so sind eben neue Ideen entstanden für die Zukunft.
Jetzt planen Sie gerade die dritte Ausbaustufe. Wohin mit dem ganzen Strom? Was haben Sie damit vor?
Wir bauen jetzt nochmal 5 große Windkraftanlagen, die nochmal fast 27 Megawatt Strom produzieren werden. Das heißt, wir landen am Ende irgendwo bei fast 90.000 Haushalten, die wir versorgen können. Bei 12.000, die wir selber im Moment nur haben, ist das eine ganz gute Bilanz. Also wenn alle so wären wie Bedburg, hätten wir kein Versorgungsproblem. Jetzt denken wir aber weiter. Wir möchten ein Modellprojekt hier vor Ort umsetzen, ein Reallabor der Energiewende, so heißt es. Das ist die Ressourcenschutzsiedlung Bedburg. Wir haben uns angelehnt an die sogenannten Faktor-X-Siedlungen, die es in der Region gibt. Es gibt zum Beispiel eine Faktor-X-Siedlung in Inden. Dort hat man mit besonders ressourcenschonenden Materialien eine Siedlung erstellt. Also die Leute, die dort wohnen wollen, müssen sich diesem Gedanken unterwerfen und verpflichten sich, nur bestimmte Materialien einzusetzen, die dann besonders CO2-emissionsarm sind, also viel recyceltes Material und so weiter. Und wir haben gesagt, das ist spannend. Wir glauben aber, dass noch mehr geht und deswegen wird unsere Ressourcenschutzsiedlung im Prinzip eine Art weiterentwickelte Faktor-X-Siedlung werden, die dann die bundesweit, ich glaube sogar europaweit, die erste Siedlung sein wird, die an 365 Tagen, 24 Stunden lang, ausschließlich mit Energie aus einer Windkraftanlage versorgt wird, nämlich aus unserem Windpark, direkt, mit einer Direktleitung. Wir haben dann Dazu in dieser Ressourcenschutzsiedlung ein sogenanntes Low-Ex-Wärmesystem geplant. Das bedeutet, die Energieversorgung von 130 Wohneinheiten ist gesamtheitlich geplant. Im Quartier selber steht, so kann man sich das vorstellen, ein großer Wärmetauscher. Und dieses Wärmenetz führt dazu, dass eben im Winter die Häuser beheizt werden, im Sommer gekühlt werden tatsächlich. Und somit haben wir eine tatsächlich 100% Autarkie erreicht in dieser Siedlung und schaffen es, dass bundesweit die erste Siedlung wird, die ausschließlich aus erneuerbaren Energien versorgt wird.
Hinzu kommen noch Stromspeicher.
Genau.
Und auch noch ein entsprechendes Verkehrskonzept. Damit meine ich, die Leute können ihre Autos laden.
Genau.
Bei den planerischen Vorbereitungen für die Ressourcenschutzsiedlung. Auf welche Hürden sind Sie da gestoßen als Kommune?
Begonnen hat das wirklich als lose Idee. Wir haben uns mit drei Projektpartnern zusammengeschlossen und die erste Hürde war erstmal herauszufinden, gibt es überhaupt einen Markt für sowas? Möchten Leute hier im Rheinischen Revier so Ressourcen schon bauen? Möchten die sich 100% regenerativ versorgen? Sind die bereit dazu, sich solchen Konzepten zu unterwerfen? Also haben wir zuerst eine Studie in Auftrag gegeben, hat die Kreissparkasse Köln gemacht, die ja hier auch ein großer Akteur einfach auf dem Immobilienmarkt ist. Und die haben erstmal festgestellt in der ersten Instanz, jo, da ist auf jeden Fall ein Markt, lasst uns probieren. Das war für die auch überraschend tatsächlich. Und im Moment merke ich, das macht tatsächlich auch Schule an anderen Orten hier im Revier, solche Gedanken sich zu machen. Dann galt es natürlich, die Akteure einzubinden. Den Windpark betreiben wir ja nicht alleine, sondern haben wir mit Innogy betrieben, jetzt dann demnächst RWE Renewables. Die mussten erstmal bereit sein, ein solches Projekt mitzudenken. Und dann brauchten wir natürlich im Quartier wiederum einen Partner, der mit uns diese technischen Ideen weiterentwickelt, sich Gedanken macht, was passt noch zu so einer Ressourcenschutzsiedlung, wie organisiert man so eine Direktstromanbindung, was macht Sinn, dort zu kombinieren, damit es auch am Ende für die Menschen, die dort wohnen wollen, finanziell passt. Das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Und als wir das alles geklärt hatten und auf dem Weg waren, sind wir mitten in diese Übernahme RWE E.ON, also in diese Teilung sozusagen der Konzerne geraten, was das Projekt erstmal halbwegs angehalten hat. Es hat viel Zeit gekostet, bis sich alle neu sortiert hatten. Und dann kam eigentlich der wichtigste Aspekt, wie regelt man sowas regulatorisch? Da eigentlich solche Direktversorgungen nicht vorgesehen sind. Es gibt Kundenanlagen im industriellen Bereich. Dort gibt's ja auch Industrien, die nochmal, was weiß ich, selbst also Eigenstrom produzieren, den dann einspeisen ins Netz, was zu viel ist und so weiter und so weiter. Aber tatsächlich eine Wohngebietsentwicklung mit so einer Direktstromversorgung, die gibt's ja nicht. Es gibt keine Blaupause. Und nun seit fast 2 Jahren diskutieren die Akteure darüber, wie man das Ganze regulatorisch hinbekommt. Knackpunkt am Ende ist, schafft man es, ein System zu kreieren, das dazu führt, dass die Risiken für den Windpark nicht am Ende riesengroß werden. Ich habe eben schon mal ganz kurz erwähnt, wenn der Windpark kurz vorm Netz muss oder keinen Strom produziert, gibt es eine Marktprämie sozusagen, die die Risiken für den Betreiber auffängt. Gibt es die eigentlich auch im Falle einer Direktstromversorgung in der Kombination mit so einer Wohnsiedlung? Das ist tatsächlich eine Frage, die hat noch keiner so richtig beantworten können zufriedenstellend. Deswegen versuchen wir im Moment dort, uns einer Lösung zu nähern. Das Verrückte ist, eine ganz einfache Idee führt dazu, dass die offenbar in Deutschland noch nie gedacht wurde und führt jetzt dazu, dass wir wirklich seit 2 Jahren kämpfen, ein System zu finden, diese Idee in Umsetzung zu bringen.
Deshalb sind Sie ja auch Reallabor, weil Sie mit etwas experimentieren. Wie sieht denn der Weg aus? Kann man über diese Lösung schon etwas sagen?
Ja, die Frage ist jetzt, kann das Risiko, was entsteht, und das ist ein Risiko in Millionenhöhe tatsächlich für die nächsten 20 Jahre, kann das aufgefangen werden, indem sich das die Akteure teilen, das Risiko? Wir glauben, dass das Risiko eigentlich überschaubar ist, dass auch die Marktprämie da nicht greift. Aber ich kann an dieser Stelle noch nicht ganz genau sagen, wie der Weg letztlich der Umsetzung aussieht.
Das Ganze wird ja auch noch von einer wissenschaftlichen Begleitforschung betrachtet werden. Was genau tut die für Sie?
Die RWTH Aachen wird uns in dieser ganzen Entwicklung begleiten, da wir ja auf Lösungen setzen oder Dinge umsetzen, die es so in der Kombination einfach noch nicht gegeben hat. Die Frage ist ja am Ende, das Low-Ex-Wärmesystem beispielsweise, funktioniert das dauerhaft? Funktioniert das zufriedenstellend für die Hauseigentümer dort? Die Frage ist auch, rechnet sich das so, wie wir das jetzt aufgebaut haben, das Projekt, dauerhaft? Funktioniert die Großspeicher-Quartierslösung, also der Energiespeicher, den wir ja zusätzlich bauen, nicht nur von der Dimensionierung, sondern auch von der Technologie? Wir wollen ja die Technik dort an dieser Stelle immer weiterentwickeln. Das heißt, die Leute, die sich entscheiden, dorthin zu ziehen, haben eine Garantie, dass über die nächsten 7 bis 10 Jahre es eine wissenschaftliche Begleitung und auch immer wieder Innovationen dort in dem Quartier geben wird, von denen sie dann profitieren, ohne dass sie da nochmal finanziell irgendwo einen Beitrag leisten müssen.
Das ganze Projekt profitiert ja auch dann noch von den Erkenntnissen aus den anderen beiden Schwesterprojekten. Das Ganze nennt sich Smart Quart. Nicht nur in Bedburg wird an einer solchen Ressourcenschutzsiedlung in der Praxis erprobt, ob solche Konzepte funktionieren, sondern auch noch in Kaiseresch und in Essen. Und hier für Sie in Bedburg ist diese Ressourcenschutzsiedlung ja nur ein Teil von Ihren vielfältigen Aktivitäten. Wir sprachen vorhin über die Strommengen, die Sie im Königshofener Windpark produzieren. Da wird ja noch mehr Strom für Sie abfallen, von dem Sie sich überlegt haben, wie nutzen wir den? Stichwort grüner Wasserstoff.
Ja, in der Tat. Also wir haben vor 6 Jahren begonnen, die Stadt Bedburg komplett neu auszurichten auf ganz unterschiedlichen Gebieten. Das eine ist das Thema Wohnen, also die Ressourcenschutzsiedlung. Darüber hinaus planen wir ja noch einen komplett neuen Stadtteil in Bedburg mit 3000 Einwohnern. Dort haben wir Wohnen und Arbeiten auf besondere Art und Weise mal versucht zusammenzudenken, ein komplett neues Verkehrskonzept entwickelt für autonomen elektronischen ÖPNV. Auch dort einen hohen Grad an Energieautarkie. Wir experimentieren mit Eisspeichern, mit einer Solarenergielösung, auch wieder ein Quartiersstrom mit einem 1 Megawatt großen Speicher, den wir dort direkt am Quartier auch platzieren werden. Das heißt also, die Ressourcenschutzsiedlung befindet sich, kann man sagen, schon in der nächsten Evolutionsstufe an einem anderen Ort in der Stadt. Was mich aber persönlich eben seit Jahren umtreibt, ist, die Braunkohle hat hier in Bedburg seit 100 Jahren wirklich für ein großes Maß an Wohlstand gesorgt. Wie kriegt man die Industriearbeitsplätze in eine neue Zeit rüber gerettet, würde ich gar nicht sagen, sondern wie kriegt man sie neu gedacht? Wie kann man die Kompetenzen der Menschen neu einsetzen? Ich habe ganz am Anfang mal so gesagt, wir haben eine Energie-DNA. Wir machen seit über 100 Jahren Strom für ganz Nordrhein-Westfalen. Warum machen wir das nicht auch in den nächsten 100 Jahren nur halt dann anders? Und warum nutzen wir das Potenzial, was wir hier vor Ort haben, nicht auch, um Dinge geschickt miteinander zu kombinieren? Und die Idee, die ich dann hatte, war, lass uns doch immer dann, wenn wir zu viel Energie im Netz haben, demnächst grünen Wasserstoff produzieren am Windpark Königshofener Höhe. Lass uns Akteure zusammenbinden aus diesem Bereich Wasserstofftechnologie, weil da haben wir auch tatsächlich spannende Unternehmen hier in der Region. Aber Bedburg zum Beispiel hat bei diesen Unternehmen vorher nie angedockt, weil wir waren ja mit anderen Dingen beschäftigt. Wir haben die Akteure zusammengebunden, haben gesagt, okay, wir haben den Windpark, den können wir einbringen, ein gemeinsames Projekt. Wir haben dann mit einem Unternehmen aus Jülich gesprochen, Enprox. Die kamen tatsächlich früher aus dem Bereich der Kernenergie. Denen ist auch der Markt weggebrochen und die mussten sich auch neu orientieren. Und die sind tatsächlich mittlerweile hochspezialisiert auf den Bau von Wasserstofftanks, von Hydrolyseuren. Und wir möchten mit denen und dann natürlich auch wieder gemeinsam mit Innogy oder es ist dann demnächst wahrscheinlich dann Westenergie oder vielleicht auch E.ON, ich weiß es noch nicht, wie das jetzt alles rauskommt, grünen Wasserstoff produzieren und geschickt mit anderen Bereichen kombinieren.
Welche Möglichkeiten sind da für Sie als Kommune denkbar, wie man diesen grünen Wasserstoff nutzen kann? Na,
einmal ist natürlich ganz wichtig für uns der Verkehrssektor. Wir haben mit der Kreisverkehrsgesellschaft gesprochen. Die werden Wasserstoffbusse anschaffen. Ist ja jetzt auch keine super neue Technologie, ist erprobt. Es fehlt halt nur an Wasserstofftankstellen. Also wir bauen eine Wasserstofftankstelle. Wir planen, eine Wasserstofftankstelle zu bauen auf unseren beiden Rasthöfen, die wir hier in der Stadt haben, für den Schwerlastverkehr später. Wir möchten den Wasserstoff aber nicht nur den Bussen zur Verfügung stellen oder den Fahrzeugen, sondern wir kombinieren das Ganze auch mit dem Bereich Agrobusiness, also Lebensmittelproduktion, regional, Bio. Hier vor Ort wird demnächst unter Glas stattfinden und beheizt werden über Brennstoffzellen mit grünem Wasserstoff. Das heißt, die Lebensmittelproduktion wird eine sensationell gute Ökobilanz am Ende auch haben, CO2-Bilanz. Und weiterer Punkt ist, dass wir jetzt verhandeln mit einem großen Akteur hier in der lokalen Industrie, die im Bereich Aluminium darüber nachdenken, einen Teil ihrer Produktion auch über Wasserstoff zu fahren und auch dort den CO2-Footprint natürlich zu verbessern, aber auch sich eben ein Stück weit unabhängiger zu machen von der Braunkohle. Die Braunkohlekraftwerke sind ja nicht nur dazu da, große Teile NRWs einfach nur mit Strom zu versorgen, sondern wir brauchen ja einen extrem hohen Grad an Energiesicherheit auch, gerade wenn es um industrielle Produktion geht. Und das heißt, die Unternehmen, die sich damals angesiedelt haben, weil es die Großkraftwerke gab, suchen heute nach Alternativlösungen. Und da können wir mit dem grünen Wasserstoff wiederum und mit Spezialisten, die eben auch mobile Tanks anbieten können. Also wir müssen nicht überall nur Leitungen ziehen, wo dann Wasserstoff durchfließt, sondern wir können den Wasserstoff auch transportieren hier regional und dann eben auch der Industrie zur Verfügung stellen. Gleichzeitig werden wir auch grünen Wasserstoff sozusagen parken und nutzbar machen über unser regionales Gasnetz. Die Stadt Bedburg hat in den letzten Jahren sowohl das Stromnetz als auch das Gasnetz erworben. Wir sind Netzeigentümer hier vor Ort, weil wir glauben, dass die Netze einfach ein ganz, ganz wichtiges strategisches Element der Stadtentwicklung eben in den kommenden Jahren sein wird.
Sie haben bestimmte Voraussetzungen geschaffen, um all diese Dinge umsetzen zu können. Dazu gehört nicht nur der Windpark, sondern dazu gehört auch, dass Sie Ihr Stromnetz gekauft haben. Wann haben Sie das gekauft als Stadt?
Das Stromnetz haben wir im Jahr 2015 erworben. Eigentlich war geplant, dass wir mit mehreren Städten uns zusammenschließen, gemeinsame Energiewerke gründen. Das hat im ersten Schritt damals nicht geklappt. Dann haben wir die für Bedburg beste Lösung versucht zu finden. Wir sind zuerst in den Mehrheitserwerb gegangen mit 51% und haben dann im Jahr 2018 die Anteile nochmal aufgestockt auf 74,9%. Wir sind auch dort noch mit Innogy als Netzpartner, demnächst dann Westenergie, dort zusammen unterwegs. Aber wir entscheiden als Mehrheitseigner natürlich, was machen wir strategisch mit den Netzen. Hat schon dazu geführt, dass wir einzelne Ortsteile, die vorher nicht ans Gasnetz angeschlossen waren, ein Umsiedlungsort, Bedburg-Rath ist das, ein Ort mit 1000 Einwohnern, haben wir jetzt ans Gasnetz angeschlossen und wollen einen Beitrag dazu leisten, dass auch dort Modernisierungseffekte eintreten. Also Energiewende funktioniert ja nicht nur im Bereich der Erzeugung, sondern ist ja auch auf Konsumentenseite einfach wichtig, dass es Entwicklungen gibt. Ne? Und dort haben wir jetzt auch schon erste Eigentümer, die sagen, okay, ich kombiniere meinen Hausgasanschluss am Ende auch mit einer Brennstoffzelle beispielsweise vor Ort. Wir haben ja auch in Bedburg, traue mich das gar nicht zu sagen, auch die bundesweit erste Wasserstoffsiedlung schon seit vier Jahren in Umsetzung. Das sind zwar nur, Siedlung klingt immer so, das sind am Ende 8 oder 9 Einfamilienhäuser, aber es gibt es bundesweit nicht, dass sich dort die Eigentümer auch dieser Technologie unterwerfen müssen. Und so versuchen wir halt auch im Bereich der Siedlungsentwicklung einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Also ich verstehe das so, dass wir nicht nur neue Viertel entwickeln und die besonders sozusagen hinsichtlich erneuerbarer Energien denken, sondern auch gucken, wo ist denn vielleicht noch eine Anschlussmöglichkeit oder eine Anschlussfähigkeit der bestehenden Quartiere. Und daran wollen wir jetzt in den nächsten Jahren verstärkt arbeiten.
Und das grüne Wasserstoffprojekt ist eines der Projekte, die jetzt auf der Liste stehen, die von der Zukunftsagentur Rheinisches Revier gefördert werden sollen.
Genau, wir haben das Projekt grüner Wasserstoff in Bedburg angemeldet für das Sofortprogramm Plus. Das ist ein Programm, das jetzt in den nächsten 3 bis 4 Jahren Innovation im Rheinischen Revier anschieben soll. Am liebsten, wenn Sie etwas mit dem Bereich Energie zu tun haben. Ich habe mich dann entschieden, grünen Wasserstoff anzumelden, weil ich denke, es ist die Braunkohle der Zukunft am Ende. Wir werden, glaube ich, viele neue Arbeitsplätze in diesem Bereich schaffen können, wenn wir jetzt schnell dabei sind. Den ersten Stern hatten wir auch dann ziemlich schnell in der ersten Runde bekommen. Da sind 83 Projekte qualifiziert worden als potenziell förderwürdig. Unser Projekt ist von der Landesregierung unterstützt worden. In der Region hier ist das am Anfang gar nicht so gut angekommen, weil natürlich in dem ersten Schritt jeder gerne was mit dem Thema Wasserstoff machen möchte. Wir den Vorteil aber hatten, dass der Windpark eben da ist. Du musst ja auch produzieren, also brauchst ja Energie, um Wasserstoff herzustellen. Und da waren wir halt weit vorne. Jetzt ist es so, dass wir den zweiten Stern bekommen haben. Das heißt, die Landesregierung hat mit verschiedenen Ressorts geprüft, ob unser Projekt in eine Förderkulisse reinpasst. Das ist bejaht worden und damit steuern wir jetzt auf den dritten Stern, der noch notwendig ist, aber den es im Dezember schon geben soll, mit vollem Rückenwind zu. Der dritte Stern ist letztlich die Ausreichung von Fördermitteln. Und da wir jetzt die zweite Hürde genommen haben, bin ich mehr als zuversichtlich, dass wir zum Jahresende den Förderbescheid bekommen, damit wir mit der Projektumsetzung im kommenden Jahr starten können.
Sie sprachen eben von der Skepsis in der Region. Damit meinten Sie vermutlich die Nachbarkommunen, die ja nun alle versuchen, sich in den Zeiten des Strukturwandels neu aufzustellen. Da geht es häufiger um den Ausbau des Windparks. Die dritte Ausbaustufe haben Sie jetzt im Stadtrat im Juni beschlossen. Nicht alle waren davon begeistert.
Ja, weil wir natürlich, wenn Sie von außerhalb nach Bedburg reinfahren, sehen Sie, wir sind schon ganz schön heftig verspargelt mittlerweile. Die Nachbarkommunen haben dankenswerterweise ihre Mühlen auch an unsere Stadtgrenze gesetzt. Und dann steht da halt oben unser großer städtischer Windpark. 21 Mühlen, die alle 160 bis 180 Meter hoch sind, das ist schon eine Hausnummer.
Die neuen und jetzt kommen Anlagen werden noch mal höher.
Genau, jetzt kommen Großanlagen dazu, die über 200 Meter hoch sind, die aber eben auch pro Anlage 5,5 Megawatt Strom produzieren. Das heißt, die sind ja auch noch mal deutlich effizienter, die Anlagen. Also ich bin selber wirklich begeistert zu sehen, dass innerhalb von 6 Jahren mal eben so eine Nennleistung von so einem Windrad um 2 Megawatt zunimmt. Das sind enorme Sprünge, die da im Moment zu erzielen sind.
Die durch die Technologieentwicklung zustande kommen.
Genau.
Wie sind Sie denn mit der Öffentlichkeitsbeteiligung umgegangen?
In der jetzigen Erweiterung war das noch relativ unspektakulär. Es gab Gegenstimmen, weil die Leute gesagt haben, naja, Bedburg leistet schon einen riesen Beitrag zur Energiewende, wir sind schon Energieplusstadt, müssen wir denn jetzt wirklich nochmal 5 neue Anlagen ans Netz nehmen? Wir konnten dem ganz gut entgegenwirken, indem wir gesagt haben, naja, die Anlagen, die jetzt entstehen, sind die Anlagen, die am weitesten vom Stadtgebiet entfernt entstehen, direkt neben der neuen Autobahn, die ja durch den ehemaligen Tagebau Garzweiler läuft oder direkt an den aktuellen Tagebau Garzweiler angrenzt. Das heißt, es gibt keine besondere Einschränkung der Bürgerschaft hier vor Ort. Wir haben auch auf 3 Anlagen verzichtet, die näher an der Bebauung gewesen wären. Also mein Wunsch wäre es eigentlich gewesen, nochmal 8 neue Anlagen zu bauen. Davon haben wir uns jetzt verabschiedet, um eben auch hier den Frieden nicht zu gefährden, sage ich jetzt mal. Insbesondere auch, weil wir eine schwierige Phase hatten in den letzten 2 Jahren, hatten wir auch viele Proteste gegen die Braunkohle. So in der Stadt, wo viele Leute noch ihre Brötchen verdienen mit dieser Braunkohle, ist es auch ganz schnell so, dass man mit Argusaugen, mit Argwohn auf die Windräder schaut, weil die ja letztlich den eigenen Arbeitsplatz irgendwann mit ersetzen. Und das auszutarieren haben wir geschafft durch Dialogveranstaltungen. Wir machen eine, glaube ich, sehr breite Öffentlichkeitsbeteiligung. Ich führe die Ratssitzungen nicht streng nach Protokoll, sondern gebe den Bürgern immer die Möglichkeit, Stellung zu beziehen. Das haben die auch getan. Wir haben Bürgerversammlungen vor Ort organisiert. Und dort, wo wir sie nicht organisiert haben, weil sich Widerstand formierte, bin ich einfach hingegangen. Dann diskutiert man miteinander. Und meistens ist es dann so, wenn man alle Parameter mal auf den Tisch legt, da gibt es viel Verständnis in der Bevölkerung.
Und jetzt stehen Sie bei der ganzen Entwicklung genau wo? Wann können die Windräder gebaut werden?
Der Flächennutzungsplan ist verabschiedet. Im Dezember, zum 1. Dezember, werden wir in die Auktion gehen. Wenn wir dort den Zuschlag kriegen, werden wir im nächsten Jahr mit dem Bau beginnen.
Und bei all den Bällen, die Sie jetzt in der Luft halten, an den verschiedenen Projekten, an denen Sie arbeiten, wie sieht der Rückhalt in der Bevölkerung von Bedburg aus? Beispielsweise die Ressourcenschutzsiedlung. Die ersten Grundstücke sind verkauft. Sind Sie zufrieden? Haben Sie noch viel Grundstücke übrig?
Aktuell haben wir von 130 Wohneinheiten nur noch 20 in der Vermarktung. Der Rest ist weg. Wir sind ja auch in der Ressourcenschutzsiedlung die erste Siedlung, die auch im seriellen Wohnungsbau ressourcenschonend baut. Und die Leute hier vor Ort nehmen das sehr, sehr gut an. Es hat sich mittlerweile schon eine Facebook-Gruppe gebildet von denjenigen, die dort bauen und die tatsächlich aktiv von sich aus, ohne dass wir was dafür tun, werben für dieses Konzept. Die Leute aufklären über diese neue Art zu wohnen. Und das führt auch schon zu Nachfragen, ob wir in den weiteren Quartieren, ich erwähnte ja eben schon den neuen Stadtteil, den wir bauen, dass die Menschen uns ansprechen, ob sie auch dort die Möglichkeit haben, nach diesem Vorbild zu bauen. Es ist halt langfristig einfach eine super spannende Geschichte. Sie kommen da raus und haben im Prinzip einen Null-CO2-Footprint. Sie haben von Anfang an Elektromobilität mitgedacht. Das Konzept wird wirklich, wirklich gut angenommen. Ich würde mir noch wünschen, dass wir irgendwann auch noch so ein Segment hinbekommen, auch im Bereich geförderten Wohnungsbau, weil im Moment sind solche Projekte ja auch, ja, kostspielig, kann man schon sagen. Also wir versuchen das zwar so hinzubekommen, durch auch eine gezielte Beratung durch die Faktor X GmbH, dass die Hausbaupreise nicht aus dem Ruder laufen, sondern dass die letztlich vergleichbar sind mit konventionellem Wohnungsbau. Das war auch ein Türöffner für das gesamte Projekt. Aber am Ende ist es halt zum Beispiel auch ein Einfamilienhaushalt teuer, gerade in der heutigen Zeit. Die Grundstücke sind nicht mehr billig, ne? Und ich würde mir wünschen, dass wir demnächst dann vielleicht auch im Bereich der seriellen Fertigung mal zeigen können, dass man auch geförderten Wohnraum so bauen kann, dass er solche Kriterien mit erfüllt. Das wäre jetzt so mein nächstes Ziel. Ist heute noch vielleicht etwas weit entfernt, aber vor 6 Jahren hätte ich auch nicht gedacht, dass wir eine Ressourcenschutzsiedlung in dieser Komplexität hier in Bedburg im Rheinischen Revier hinbekommen.
Und Sie als Stadtverwaltung, was tun Sie in Sachen erneuerbare Energien?
Ja, Sie befinden sich ja gerade in unserem neuen Rathaus. Das Rathaus hatte vorher keine guten Energiewerte, sage ich jetzt mal. Also im Radius von 5 Meter um das Rathaus gab es keinen Schnee, niemals, unter keinen Umständen, weil wir so viel Wärme abgegeben haben. Wir haben eine energetische Sanierung des Altbaus durchgeführt. Der Neubau entspricht höchsten Standards. Wir bauen eine große Photovoltaikanlage aufs Dach. Diese wird den Elektrofuhrpark der Stadt Bedburg, den wir jetzt anschaffen, demnächst dann eben mit Energie versorgen. Wir prüfen im Moment in einer PV-Offensive in der Stadt, welche öffentlichen Gebäude noch mit zusätzlich mit PV-Anlagen überbaut werden können. Wo das statisch geht, werden wir das tun. Wir wollen also auch kleinere Anlagen bauen. Ich möchte demnächst öffentliche Flächen, die uns gehören, beispielsweise entlang der Bahnlinien, mit kleinen Solaranlagen zu bauen, dort, wo heute eher wildes Gestrüpp und Ratten wohnen, soll demnächst auch Strom produziert werden, so ganz nebenbei. Solchen Projekten widmen wir uns.
Und zum Abschluss, stellen Sie sich die Stadt Bedburg in 10 Jahren vor. Was wird augenscheinlich anders sein?
Der Tagebau wird weiter weggezogen sein. Der wird kaum noch zu sehen sein von unserem Stadtgebiet. Und hier wird es sehr viele Menschen geben, die im Bereich der erneuerbaren Energien Arbeit gefunden haben, die ihre Kompetenzen, die sie vor Jahren in einem anderen Bereich erworben haben, dafür einsetzen, dass Energiewende in Deutschland gelingt.
Dankeschön. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Sehr gerne. Schön, dass Sie da waren.
Das war Erneuerbare Energien, der Podcast der Energieagentur NRW. Sie finden diese und weitere Folgen auf www.energieagentur.nrw und überall, wo es Podcasts gibt.